Ja, ihr Lieben, schön, euch alle zu sehen. Auch von meiner Seite herzliche Grüße an alle Leute vor den Bildschirmen, wo auch immer ihr so steckt. Das ist ja jetzt auch was Neues, gell, dass man mittlerweile immer weiß, man hat nochmal sonst wo Leute sitzen, die zuschauen. Das ist ein anderes Feeling. Die einen sitzen hier mit Maske und die anderen sitzen zu Hause, liegen im Bett und trinken gerade Kaffee. Glückwunsch, ja. Du siehst nur mich, nicht ich dich. Das ist vielleicht gut in dem Fall. Ja, ihr Lieben, David hat schon einiges gesagt zum neuen Jahr, da gehe ich gar nicht so groß drauf ein. Ich finde nur witzig, also dieses Jahr ist mir zumindest sonst noch nie aufgefallen, so richtig viele Insta-Stories, so Rückblicke, was gut war und so weiter und was kommt und Dankbarkeit und dies und das, fand ich echt sehr schön. Mir ist es so bewusst geworden, als ich, wir haben zusammen mit einem befreundeten Ehepaar Silvester gefeiert und dann, als wir dann zurückgefahren sind am nächsten Tag, und dann dachte ich mir so, ja, 2021 ist irgendwie ein krasses Feeling, das ging mir noch nie so. So, was wird kommen, ja? Aber irgendwie ist man ja voller Erwartung, oder? Hoffe ich doch. Okay, wir dürfen auf jeden Fall wollen auch mit Erwartungen in diese Predigt starten. Und wir haben uns für diesen Monat im Endeffekt haben wir gesagt, wir wollen eine Predigtreihe durchnehmen zum Thema Gebet. Ja, die wird heißen Pray First, also zuerst Gebet oder bete zuerst oder sowas. Ja, und tatsächlich ist ja so, dass es eigentlich so gefühlt für mich, ja, ich bin jetzt 35, gab es eigentlich nie eine Zeit, wo so man das Empfinden hatte, jetzt sollte man mal beten. Ja, man sollte immer beten, aber jetzt umso mehr. Ja. Und die nächsten Wochen werden wir so einige wichtige Gebetsformen durchnehmen. Heute heißt mein Thema Fürbitte, beten wie Daniel. Fürbitte, beten wie Daniel. So, Daniel war ein Typ, der hat um 600 vor Christus gelebt und er ist als Jugendlicher ins Exil verschleppt worden nach Babylon. So Luftlinie ca. 200 Kilometer, das mag heute nicht so weit sein, damals war es so ein bisschen wie von der Erde zum Mond oder so. Ja. Also er wird verschleppt ins Exil, kommt nach Babylon und er wird nie mehr aus diesem Exil zurückkehren in seine Heimat. Ja. Er wird in diesem Exil sterben, wenn du so willst. Und Babylon, als er hinkommt, er ist, wie gesagt, ein Jugendlicher, noch ein junger Kerl, und er betritt da irgendwie neues Terrain. Ja, es sind neue Sitten, einen ganz anderen Lebenswandel, den die da irgendwie führen, so. Ja, also, heute, da kannst du ja dich auf alles einstellen, wenn du jetzt irgendein anderes Land willst, dann kannst du schon mal dir ein Buch bestellen, wo du ein bisschen die Sprache gelernt hast, ja, bist schon mal vorbereitet, babylonisch, alles klar, Haken, ich kann, hallo, wie geht's und so, ja, ich hätte gern, ein Brötchen oder sowas. Und du hast auf Google Maps schon mal schauen können, okay, das ist also, da fliege ich also hin, das ist so die Linie und so ticken die Leute da, gab es ja alles damals nicht. Ja, die kamen in vollkommen fremdes Terrain, wie gesagt, wie von der Erde auf den Mond. Und Daniel hat sich von vornherein so ein paar Sachen vorgenommen, die er sein Leben lang durchgezogen hat und die ganz entscheidend waren für ihn. So, das eine, er hat sich von vornherein dafür entschieden, weiterhin gottgefällig zu leben, weiterhin sich gottgefällig zu verhalten. Ja, das sieht man zum Beispiel daran, dass er weiterhin die jüdischen Speisevorschriften befolgt hat, obwohl, sag ich mal, das mit den Regeln vor Ort ziemlich kollidiert ist. Ja, also hat nicht wirklich zusammengepasst, aber er hat gesagt, ich ziehe das Ding durch, das ist mir wichtig. Also er hat sich entschieden, Gott wohlgefällig sich Gott wohlgefällig zu verhalten. Und die zweite Sache ist, er hat von vornherein gute Gewohnheiten etabliert. Und zwar, ich meine jetzt im Sinne von, um diese Beziehung zu Gott zu bewahren irgendwo, ja. Und da fällt besonders sein dreimal am Tag Beten irgendwo, das sticht ja besonders raus. Das dreimal am Tag Beten, man merkt so, wenn man das liest, dass er das eigentlich sein ganzes Leben lang durchgehalten hat. Das hat er irgendwo sich angewöhnt von vornherein und hat er durchgezogen. Und auch da, er musste sich ja irgendwie neu erfinden. Er kommt in eine neue Umgebung, da ist ein neuer Alltag. Und da ist plötzlich nicht mehr der Sabbat, der immer gefeiert wurde, oder irgendwelche Festtage oder Feste, die da gefeiert wurden regelmäßig. Es gab keine regelmäßigen gemeinsamen Gebetszeiten. Vielleicht gab es die schon auch, aber die mussten auch irgendwo neu etabliert werden zumindest. Ja? Also er kommt auf ein ganz neues Terrain und er sagt von vornherein, hey, aber meine Gebetszeiten soll es nicht tangieren. Meine Zeit, meine Beziehung zu Gott soll dadurch nicht eingeschränkt werden. Was auch interessant ist, wenn man so liest von seinen Gebeten, der hat immer Richtung Jerusalem gebetet. Ja? Immer Richtung Jerusalem hat er gebetet, Fenster aufgemacht Richtung Jerusalem. Ja? Und auch wenn Daniel nie mehr zurückgekehrt ist nach Jerusalem, in seinem Herzen war er immer da. In seinem Herzen war er immer in Jerusalem. Dafür hat sein Herz irgendwo geschlagen, ja. Und nicht nur aus irgendeiner Nostalgie heraus, so im Sinne von, wow, damals das Schofarhorn zu blasen war so schön und die Feste, wow, die waren so bunt oder sowas. Nein, es ging um viel mehr. Jerusalem war der Ort, an dem Gott wohnte. Und Jerusalem war der Ort, an dem Gott irgendwo den Bund nicht geschlossen hat, der aber irgendwo bewahrt hat. Dieser Ort steht für den Bund Gottes mit seinem erwählten Volk. Jerusalem, die erwählte Stadt. Und Daniel hat sich danach gesehnt, dass dieser Bund irgendwo, den er damals geschlossen hatte, dass dieser Bund wieder aufgerichtet wird. Im Exil hat er im Grunde Gott sich irgendwo erstmal verabschiedet. Im Buch Hesekiel sehen wir, wie er so in diesem Bild den Tempel verlässt und kurz danach fällt diese Stadt in die Hände der Feinde. Ja, und Daniel hat eine Sehnsucht, dass Gott irgendwie zurückkehrt an diesen Ort und sich diesem Volk irgendwo neu zuwendet. Es war der Ort, an dem Gott eben mit seinem erwählten Volk einen Bund geschlossen hat. Und Daniel hat sich danach gesehnt, dass Israel zurückkehrt schlussendlich in dieses verheißene Land. Ja, und so hat er auch gebetet. Also Daniels Gebet war eigentlich, wenn du es übertragen willst, war das eigentlich, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, das hat er im Grunde gedacht, gebetet, indem er sich nach Jerusalem gewandt hat, dem Ort Gottes irgendwo zugewandt hat und von ihm her das gedacht hat. Er hatte einen klaren Fokus, ein klares Ziel mit seinen Gebeten. Und ich sage mal so, das sind zwei wichtige Punkte, die ich da gerade erwähnt habe, wenn wir über Gebet reden, von denen wir auch lernen können. Ja? Das eine sind gute Gewohnheiten, klar hört man 100 Mal, ich weiß schon, aber Daniel steht ja auch dafür, dass er diese Gewohnheiten irgendwo in einer neuen Lebensphase anpassen musste. Ja? Und ich glaube, es gibt keine Zeit, wo man so oft irgendwo sein Leben verändert hat. Ja? Neue Wohnung, neues Haus, neuer Job. Klar, dann natürlich Familiensituation verändert sich, Kinder kommen und so. Und all das, also du hast einen neuen Job, da sind plötzlich andere Arbeitszeiten und du musst dir überlegen, okay, bis jetzt bin ich immer mit dem Bus zur Arbeit gefahren, konnte da immer eine halbe Stunde Bibel lesen und so für mich beten und jetzt plötzlich ganz neu, was mache ich jetzt? Ja? Oder du hast so schön am Ortsrand gewohnt, konntest immer so einen Waldspaziergang machen, das war richtig nice, ja, deine Gebetsrunde und so. Und plötzlich bist du irgendwo so mitten in der Stadt, da drehst du eine Runde, da kannst du alles nur nicht beten, ja? Musst dich neu erfinden. Oder eben, da kommen Kinder und naja, du hattest so deine absolute schöne Routine. Es war so schön, ja, und plötzlich sind da immer Kinder. Und jetzt, wie läuft es jetzt, ja, mit dem Gebetsleben? So, Daniel, er hat das geschafft, sich dieser neuen Situation anzupassen und seine guten Gewohnheiten dabei zu behalten, beziehungsweise da ganz neu zu erfinden. Und ich will dich auch ermutigen, egal, immer dann, wenn sich deine Lebenssituation ändert, dann schau, dass diese gute Gewohnheit, nämlich diese Beziehung zu Gott zu pflegen und diese Beziehung zu Gott wirklich da eng dran zu sein an Gott, dass das nicht einschläft, dass das nicht zu kurz kommt. 3-mal am Tag ist, sage ich mal, eine gute Vorgabe, kann man sich dran orientieren, sicherlich nicht ganz falsch, ja, also, keine Ahnung. Also Daniel, das eine kann man lernen, er hat gute Gewohnheiten irgendwo gehabt. Und das zweite, was wir irgendwo mitnehmen können und was wir lernen können, ist, dass wir Richtung haben sollen in unserem Gebet. Unser Gebet soll eine Richtung haben. Ja? Es geht nicht einfach nur mal in alle Richtungen, irgendwie das fehlt mir gerade oder das fehlt mir gerade, sondern Gottes Ziele und Gottes Verheißungen sollen in Erfüllung gehen. Das soll mein Ziel sein. Das, was Gott auf dem Herzen ist. Ich will Richtung Jerusalem beten. Ja, ich will fragen, Gott, was willst du? Gott, sei du der Mittelpunkt, sei du das Zentrum. Führ du uns zu dir und so weiter. Ja, und das muss so die allgemeine Stoßrichtung unserer Gebete sein. Da kommt noch einiges dazu, aber das muss auf jeden Fall mal die allgemeine Stoßrichtung sein. Immer in diesem Blick auf Gott, auf Jerusalem sozusagen. Dein Name soll verherrlicht werden. Dein Reich soll gebaut werden. Menschen sollen dich finden. So, die Jahre vergehen, Daniel, jeden Tag, kann ich mal zusammenzählen, wie viel das dann war wahrscheinlich, ja, Jeden Tag 3 Gebete pro Tag oder 3 Mal am Tag gebetet und so weiter. Daniel ist ein alter Mann geworden und er erlebt Herrschaftswechsel oder hat Herrschaftswechsel erlebt. Von Nebukadnezar ging es über auf den nächsten. Er musste sich neu finden. Schlussendlich gab es sogar einen Wechsel von einem ganzen Herrschervolk, wenn du so willst. Ja? Da wurden nämlich 539 die Babylonier oder Babylon wurde erobert von den Medern und Persern. Ja? Plötzlich, ja, auch wieder neue Situation. Neue Herrscher, Kyros und Darius. Und als Darius der neue Herrscher wird, da, kleiner Exkurs, da muss man verstehen, ab dem Moment, wo die Juden ins Exil kamen, da gab es sicherlich mehrere Prophetien, aber eine große Prophetie, die sie sicherlich sehr oft irgendwo vor Augen hatten. Ja? Eine Verheißung, die den Juden im Exil sehr präsent waren. So Jeremia hatte eben einige Jahre vorher geweissagt, dass nach 70 Jahren, 70 Jahre vorbeigehen werden und dann wird Gott erstens die Babylonier vernichten, ja, und zweitens die Juden zurückbringen nach Israel, nach Jerusalem. Und jetzt sehen wir hier, Darius kommt, die Meder und Perser haben haben die Babylonier besiegt und damit ist irgendwo Schritt 1 schon gegeben, ja. Also das Erste ist passiert und die 70 Jahre sind so langsam auch zu Ende. Und dann lesen wir Folgendes. Da heißt es in Daniel 9, Vers 1, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, wie gesagt, der zum König über das Reich der Babylonier gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und jetzt kommt's. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Also wie gesagt, jetzt rückt plötzlich das, was irgendwo all die Jahre er sich schon erhofft hatte und wo die Juden allgemein drauf gehofft haben, rückt plötzlich in greifbare Nähe. Ja? Und Daniel, er intensiviert nochmal sein Gebet. Er fastet, er trauert, also dieses Sack und Asche ist so ein Zeichen der Trauer, Zeichen der Demütigung vor Gott, Zeichen des, ich meine es wirklich ernst. Er tritt ein für sein Volk und für Jerusalem. Und er, vielleicht mal die einzelnen Punkte, was er da so sagt in diesem Gebet. Er tut zum einen stellvertretend Buße. Er sagt, ja, wir haben es wirklich verbockt, Gott. Sorry dafür. Ja. Er bekennt irgendwo die Schuld, die dieses Volk auf sich geladen hat, indem es sich von Gott abgewendet hat. Er erkennt irgendwo an, dass die Situation, in der sie stecken, eine Situation ist, die aus dem heraus kam, dass sie sich abgewandt haben vor Gott. Er bittet um Vergebung stellvertretend für dieses Volk, dass Gott sich diesem Volk neu zuwendet. Er bittet um Rückkehr, dass dieses Volk zurückkehren kann und um Gottes Eingreifen. Und weißt du, er macht das ja nicht irgendwie, sondern da heißt es, er fleht. Flehen ist so ein krasses Wort, finde ich, irgendwo, oder? Das hat irgendwie was mit Erniedrigung zu tun. Wenn jemand fleht, das ist irgendwie, hört sich nicht cool an, finde ich, ja? Der fleht dich an, das ist so erbärmlich irgendwo, ja? Das hat was mit sich demütigen zu tun, mit sich klein machen, mit alles reinlegen in diese Bitte. Und er unterstreicht es durch sein Fasten und durch dieses Sacktuch. Ich meine, ganz ehrlich, du kriegst von mir 10 Euro, wenn du mal mit dem Sacktuch durch Ulm läufst und die Asche auf deinen Kopf streusch. 10 Euro, kannst du dich danach bei mir melden. Ja? Also er sagt dir, das ist nicht cool. Aber er tut es, weil sein Herz für dieses Volk blutet und er irgendwie Gott zeigen will, hey, mit allem, was er, mit deinem ganzen Körper, mit allem Einsatz zeigt er Gott, hey, mir ist dieses Gebet wichtig, diese Menschen, dass dein Wille an ihnen geschieht und so weiter, das ist mir so wichtig, greif du doch ein und lass das, was du auch verheißen hast eben, dass diese 70 Jahre, dass danach es wieder losgeht in Jerusalem, dass du dich neu wieder diesem Volk zuwendest, neu dein Reich aufbaust da in Jerusalem und in Israel, lass es doch jetzt geschehen. Hey, dem sein Herz hat geblutet für sein Volk und für das Volk Gottes. Ich habe mal so eine Geschichte gelesen, die hat mich bewegt. Ist in den Bekenntnissen von Augustinus. Ja? Also er erzählt von seiner Bekehrung. Ja? Und Augustinus, er ist so der krasseste Kirchenvater, der wahrscheinlich, den es überhaupt gibt. Also gibt es viele Kirchenväter, aber der ist so der am meisten irgendwo am Schluss bis heute das Christsein, sag ich mal, geprägt hat. Und Augustinus war aber, als junger Mann war er nicht gläubig. So, seine Mutter war gläubig, sein Vater nicht. Und er war für alles möglich, hat er sich interessiert, viel für so philosophisches Zeug. Und hat sich dann so eine Gruppe angeschlossen, die irgendwie schon im Christentum einigermaßen nahe stand, aber irgendwie auch gar nicht. Ja, so eine ganz komische Geschichte. Und hatte dann sehr komische Ansichten. So, seine Mutter, sie war todtraurig und sie betet für Augustinus. Sie betet und betet für diesen Typen. Und irgendwann ist er 30 und es ist immer noch nichts passiert. Ja? Und sie geht zu einem Priester, zu einem Geistlichen und sagt zu ihm, hey, bitte, geh doch zu meinem Sohn und red mit dem, dass er Jesus kennenlernt. Red mit dem bitte. Und der sagt so, hey, ich glaube, es ist noch nicht die Zeit für deinen Sohn. Die denkt sich, was ist noch nicht die Zeit? Der Typ ist 30, wann ist denn dann die Zeit? Ja, es ist noch nicht die Zeit, sagt er auf jeden Fall. Okay, gut. Die Mutter geht nach Hause, sie betet weiter und sie packt aber nichts. Es ist so wichtig, ja. Und sie geht wieder zu diesem Priester und sie sagt zu ihm, hey, bitte, bitte bet doch mit meinem Sohn und bet doch für meinen Sohn und rede unbedingt nochmal mit meinem Sohn, ja. Das wäre so wichtig. Und der Typ ist irgendwie sauer. Also so habe ich das zumindest in dem Buch, so stand es irgendwie drin. Ja, der ist dann irgendwie so, ist ein bisschen sauer, dass sie so aufdringlich ist. Und er sagt zu ihr dann, hey, nee, Frau, geh weg. Ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. Ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. Also ob das jetzt theologisch korrekt ist oder nicht, sei es mal drum. Aber ich sage dir was, das hat mich wirklich bewegt. Weil ich dachte mir so, hey, das ist doch krass. Wie wichtig ist mir denn die Errettung von Menschen, die um mich herum sind? Wie wichtig ist mir diese Errettung? Habe ich so ein Herz wie diese Mama, die dafür fleht, die alles tut, dass am Schluss dieser Priester sagt, wie gesagt, er sagt dann, ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen. Ja? Also dein Sohn wird sich auf jeden Fall bekehren, wenn du so rumheulst. Ist mal blöd gesagt. Ja? Weißt du, das fand ich crazy. Ich dachte mir, ja gut, wie sieht es denn bei mir aus? Und das Zweite, dachte ich mir, ja, was wäre möglich, wenn tatsächlich alle anfangen würden, in dieser Art und Weise für die Menschen um sie herum wirklich einzustehen, wirklich zu beten, in Sack und Asche, sag ich mal, ja, mit Tränen, mit Flehen, mit keine Ahnung, was wäre möglich, ja. Und irgendwo sehnt sich ja Gott nach Menschen, die mit dieser Haltung kommen, nach Menschen, die mit dieser Haltung für andere. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Aussage, also man kann die vielleicht nicht mit hundertprozentiger Dings so sagen, ja. Aber ich glaube schon, dass da viel dran ist, dass Gott irgendwo sagt, hey, ich stelle mich zu so einem ernsthaften Gebet sehr gerne. Und ich wirke da gerne und ich will da eingreifen, ich will da was tun. Und weißt du, du und ich, wir sind auch berufen, Fürbitter zu sein. Wir sind berufen, Fürbitter zu sein für diese Welt. So, Daniel hatte damals das Volk Israel im Blick. Das war das erwählte Volk. Paulus sagt im Neuen Testament, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also unsere Fürbitte, wenn wir die auf, sag mal, übertragen von Daniel auf uns heute, dann wäre das eine Fürbitte für alle Menschen, ja. Das mag schon sein, dass uns da einzelne Volksgruppen meinetwegen mehr auf dem Herzen liegen. Auch einzelne, keine Ahnung, Personengruppen, an die wir denken oder sonst was. Natürlich, das ist klar. Aber insgesamt gilt einfach, hey, alle Menschen sollen diesen Jesus kennenlernen. Und ich sage dir was, Erweckung hat immer was damit zu tun gehabt, dass Menschen erstmal angefangen haben zu beten. Zieh dir mal diese ganzen Erweckungsbewegungen, die es wirklich noch wert waren, Erweckungsbewegungen genannt zu werden, ja, also sei es drum. Aber auf jeden Fall, zieh dir mal die rein zu Beginn oder zum Ende des 19. Jahrhunderts, ja. So diese Erweckungsbewegungen, das waren Gebetsbewegungen, wo die von morgens bis abends da gefleht haben und sonst was, ja, und wo Dinge passiert sind, die ich mir gar nicht so vorstellen kann. Aber es beginnt mit Gebet, es beginnt mit einer Last für Menschen, die Leute auf dem Herzen haben. Also wir dürfen für alle Menschen beten, wir müssen für alle Menschen beten. Ganz konkret dürfen wir aber auch noch mal mehr für Menschen beten, die uns nahe stehen irgendwo, die um uns sind. Dass diese Mutter natürlich für ihren Sohn explizit so gebetet hat, ist irgendwo logisch, das ist menschlich, das ist normal. Ja? Ich habe auch zuerst bei Verantwortung für meine Tochter und dann erst für, keine Ahnung, irgendeinen Typen in Südamerika, ja, ist ja logisch, ja, da gibt es natürlich Unterschiede, deshalb umso mehr, ich habe Verantwortung für meine Tochter, für meine Familie, für meine Nachbarn, für meine Arbeitskollegen, das ist mein Verantwortungsbereich. Schau mal, meine Nachbarn, wenn ich sie nicht erreiche, erreicht die niemand. Wenn ich nicht gehe, weil mir stehen sie nah, ich baue ja diese Beziehung zu ihnen, ich habe ja irgendwo, ich sehe ja ihre Nöte auch, ich weiß ja, wofür ich beten kann und so weiter, ja. Das ist meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Und ich finde schon interessant, so Formulierungen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, du und dein ganzes Haus, ihr werdet errettet werden. krasse Formulierung irgendwo, wo wir uns ja immer wieder die Frage stellen, hä, kann man das so sagen? Ist das wirklich, also wie meine ich, wie wird das? Aber man sieht auf jeden Fall, dass sozusagen, wenn einer aus einer Familie sich bekehrt, dass der Einfluss auf die anderen unglaublich gewaltig ist und Gott sich auch dazu stellt irgendwo, ja. Und dadurch einfach, ja, dann tatsächlich das dann so passiert ist, dass die immer sich als ganzes Haus da bekehrt haben, ja. Also wir dürfen und müssen Fürbitte tun für die Menschen um uns herum. Und dann gilt es aber auch allgemein, und das will ich auch noch sagen, das finde ich voll wichtig, für andere Christen, für deine Gemeinde, für andere Menschen um dich herum, für deine Leiter. In Philipper 1, Vers 19, da sagt Paulus Folgendes. Er sagt, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. So, weil Jesus Christus mir beisteht, okay, klar, logisch. Aber das andere ist, weil ihr für mich betet. Und weißt du, ich finde schon interessant, wie immer wieder Paulus, und ich sage dir was, in der Kirchengeschichte immer wieder auch danach die Leute, immer wieder betont haben, hey, ist es so wichtig, ich werde das Ding nicht machen können, wenn nicht die anderen für mich beten. Ich werde da meine Mission nicht umsetzen können, ich werde da Schiffbruch erleiden, jetzt vielleicht nicht im Glauben in dem Sinne, aber ich werd nicht vorankommen. Ja, ich brauche euer Gebet. Und seid ihr darüber im Klaren, die anderen Christen in der Gemeinde, du hast Verantwortung für sie. Ich fand das so krass mal. Ich habe eine Predigt gehört gehabt in der Gemeinde, da ist ein Co-Pastor mit einer anderen aus der Gemeinde durchgebrannt. Ja, krasse Geschichte, richtig schlimm gewesen, hat die Gemeinde schon echt gestruggelt. Und der Pastor, der hat dann eine Predigt gehalten und die war echt legendär, muss ich sagen. Er hat über Schuld geredet, er hat ganz klar, er hat das nicht irgendwie klein geredet oder sonst was, gar nicht. Aber am Schluss kam er auf diese Zielgerade, hat gesagt, hey Leute, aber wisst ihr, unterm Strich sind wir nicht die, die jetzt auf den zeigen wollen und sagen, wie kannst du? Das ist nicht nur ein Versagen von ihm, sondern so gesehen haben wir alle als Gemeinde versagt. Ja? Haben wir ihn im Gebet zum Beispiel getragen? Haben wir wirklich für ihn gebetet? Ich fand das so einen krassen, wertvollen Gedanken, weil es irgendwie einfach hilft zu verstehen, ja, ich habe Verantwortung für meine Geschwister im Glauben. Und das ist nicht nur irgendwas, wo Gott sagt, hey, das darfst du machen, das ist doch nett, jetzt bist du Christ, jetzt hast du den Zugang und darfst auch mal ein bisschen rumbeten oder so. Nein, es ist eine Pflicht, es ist eine Verantwortung, dass wir füreinander beten und füreinander einstehen. Und ich will das nochmal betonen, auch für deine Leiter, weißt du, bete für deine Hauskreisleiter, bete für deine Dreamteamleiter oder Dienstgruppenleiter, bete für deine Pastoren, bete für die Menschen, die in Verantwortung gestellt sind, weil es ist nicht ein leichter Job. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, ich glaube, dass ich viel Bewahrung in meinem Leben der Fürbitte bekannter und unbekannter zu verdanken habe. Ja. So Dietrich Bonhoeffer war das auch klar am Schluss, weil andere für mich beten, deshalb läuft mein Leben. Weißt du, man denkt ja auch oft so, oh, ich hab's drauf oder sonst was. Und Gott sagt manches Mal, das hat mit dir eigentlich recht wenig zu tun. Da war ein Abraham, der hat einen guten Job gemacht, deshalb bist du Lot wieder frei, passt. Ja, so. Versteht ihr, was ich meine? Also lasst uns Menschen sein, die füreinander beten und füreinander Fürbitte tun. So, wenn du dir einen guten Vorsatz für das neue Jahr nehmen willst, dann nimm dir doch folgenden. Das eine ist eben, lasst uns gute Gebetsgewohnheiten etablieren, ja, in neuen Lebenssituationen, in alten Lebenssituationen, wo auch immer du stehst. Achte drauf, finde keine Ausreden, schau, dass du gute Gebetsgewohnheiten etablierst und dir Zeit nimmst für Gott. Und das zweite ist, lasst uns im Gebet klar fokussiert sein auf Jesus. Klar fokussiert sein auf Jesus, nach seinen Zielen fragen, nach dem fragen, was ihm wichtig ist. Lass uns unseren Blick nach Jerusalem wenden. Ich glaube, das ist der beste Vorsatz, den wir uns fürs neue Jahr machen können. Corrie ten Boom hat noch gesagt, wenn wir Fürbitte tun, sind wir in Gottes Plan eingeschaltet worden. Es gilt, unser Herz dem Geiste Gottes, der in uns betet, zu öffnen. Ja, wenn wir Fürbitte tun, dann sind wir Teil des Plans Gottes, sind damit drin und Gott lädt uns ein, mit im Gebet aktiv sein Reich zu bauen. Und ich glaube, es gibt wirklich viele Chancen in den nächsten Jahren, ja. Vieles ist durcheinander und ich sage dir was, so Umbruchzeiten waren auch immer Zeiten der Erweckung, ja. Kannst du mal genau schauen. Die Zeiten in der Geschichte waren ganz oft, Leute sind ausgewandert nach Amerika, war nicht ganz klar, okay, wo gehören wir jetzt hin, was machen wir jetzt und so weiter. Und da war eine Rückbesinnung, ja. In Indonesien konnte man sich, nachdem der Kommunismus gefallen war, für 5 Religionen entscheiden. Viele haben mal die evangelischen angeschaut Und viele Menschen haben sich bekehrt, Zeichen und Wunder sind geschehen. Also es sind immer, diese Zeiten jetzt sind Aufbruchzeiten, okay? Es sind Zeiten, wo Menschen neu fragen, sich neue Gedanken machen, ihr Leben auch irgendwo mal die Stellschrauben, die sie gestellt haben, neu stellen müssen und so weiter. Es ist eine Chance. Und lasst uns doch diese Chance auch gerade im Gebet vorbereiten, indem wir für Menschen beten und Gott dann Türen öffnen darf. Ich würde vorschlagen, ich bete noch und dann lade ich den David ein. Jesus, wir danken dir für ein neues Jahr. Es ist ein Jahr, das du gemacht hast, das du vorbereitet hast. Und danke für all die guten Dinge, die auf uns warten, Herr. Herr Jesus, danke, dass du uns erfüllen willst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns befähigen willst, Zeugen zu sein für dich, aber auch uns befähigen willst und uns ein Herz schenken willst für Menschen, Herr. Ich will so beten, schenk uns eine Last für Menschen um uns herum. Zeig uns Menschen und lass uns hineinversetzen in ihre Situation. Helf uns, die Menschen um uns herum zu sehen, Menschen, die dich nicht kennen, auch Menschen, die dich kennen, und füreinander zu beten, Herr. Lass uns so starke Fürbeter sein, Herr, wie ein Daniel das war, wie eine Mama von Augustinus das war. Wir wollen auch solche Menschen sein. Danke dafür. Amen.